Die Lesung für heute kommt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, und zwar die Verse 29 bis 44. Gleich nach der Trübsal jener Tage wird sich die Sonne verdunkeln, und der Mond wird nicht mehr scheinen, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Völker auf Erden wehklagen, und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Am Feigenbaum lernt das Gleichnis: Wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr das alles seht, wissen, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Den Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Aber wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Denn so, wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und sie erkannten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird weggenommen, und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle. Eine wird weggenommen und die andere wird zurückgelassen werden. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Nacht der Dieb kommt, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, wenn der Menschensohn kommt, zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Worte des lebendigen Herrn.
Jesus kommt wieder. Das habe ich mir selber ausgesucht. Aber je mehr ich darüber mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh weia, vielleicht habe ich mich da doch übernommen. Das ist ja so vielschichtig, was hier alles steht. Und eigentlich gehören zu diesem ganzen Kapitel 24, auch noch Kapitel 25 und dann noch Texte aus der Offenbarung, damit wir ein umfassendes Bild bekommen, was da alles auf uns zukommt. Jesus kommt wieder, für die meisten vielleicht kein aktuelles Thema. Und trotzdem, für Christen gilt, wir leben zukunftsorientiert. Nicht für die Zukunft, wenn sie uns in die Kiste packen und auf dem Friedhof dann deponieren, sondern weil wir auf Jesus, den wiederkommenden Herrn, gucken, der uns nach Hause holt. Über viele Dinge, die bei dem Wiederkommen von Jesus geschehen werden, gibt uns die Bibel gar keine Klarheit. Aber anstatt uns auf die Dinge zu konzentrieren, über die wir nicht sicher sind, ist es gut und hilfreich, uns mit den Fakten zu befassen, die wir wissen können und wissen sollen. Erstens, Jesus kommt zurück auf diese Erde. Jesus kam als Baby in Bethlehem auf diesem Globus an. Er lebte ein perfektes Leben im Dienen und Leiden, starb als Opfer für unsere Sünden und kam zurück aus dem Totenreich. Alle diese Dinge waren vorhergesagt im Alten Testament, lange bevor sie dann wirklich geschahen. Und deshalb können wir uns auch darauf verlassen, dass noch eine Reihe von Vorhersagen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, ebenso geschehen werden. Jesus hat wiederholt darüber gesprochen, dass er wiederkommen wird auf dieser Erde. Zum Beispiel in unserem Text. Und wenn er dann kommt, wird er den Rest der Vorhersagen erfüllen, die er über sich selbst gemacht hat. Doch anstatt eines kleinen Babys wird er diesmal als siegreicher König kommen. Zweitens, Jesus wird auch kommen als Richter über die Welt. Es ist ja kein Geheimnis, dass diese Welt zunehmend in die Brüche geht. Die Sünde hat Gottes Schöpfung kaputt gemacht. Genauer gesagt sind wir Menschen darin die Kaputtmacher und haben damit einen tiefen Riss in der Gemeinschaft zwischen uns und ihm verursacht, für den der Tod von Jesus der Preis war. Aber auch nachdem Jesus von den Toten auferstanden war und in den Himmel aufgehoben wurde, die Probleme in unserer Welt sind immer noch da. Und sie werden sich noch weiterhin verschlimmern. Greta ist nicht die Erste, die das gemerkt hat. Jeder Mensch, der mit offenen Augen in dieser Welt lebt, auch wenn er mit Gott und der Bibel nichts am Hut hat, fragt sich, wo führt das alles hin, was heute in der Welt passiert? Die Medien sagen es uns täglich. Die Angst der Menschen nimmt zu. Aber die Ansage in der Bibel ist, Jesus kommt wieder und alles Übel wird ein für alle Mal beseitigt sein. In der Offenbarung des Johannes, im letzten Buch der Bibel, da steht geschrieben, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Aber jetzt hier in unserem Text, da steht, und weil der Glaube Überhand nehmen wird, wird die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende durchhält, wird gerettet werden. Aber wie halten wir durch in dieser Hoffnung, wenn die Anfechtungen kommen und alles gegen Gott zu sprechen scheint? Wenn die Trauerbotschaft sich herumspricht, dass Gott tot sei? Da ist auch verständlich, wenn Leute sagen, wenn es einen Gott der Liebe gäbe, kann er doch nicht das ganze Leid und Elend zulassen. Allein mit Sturheit oder konservativem Kleben am sogenannten christlichen Erbe, was auch immer damit gemeint ist, kommen wir da nicht durch. Jesus sagt uns stattdessen, dass wir auf ihn achten und warten sollen. Er kommt uns dann, wenn die Wogen über uns zusammenzuschlagen drohen, von der anderen Seite entgegen. Er weiß, dass wir Angst haben. Deshalb sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber mal ehrlich, klingt das nicht alles zu abstrakt? Was heißt das schon, auf den Herrn warten? Durchhalten. Ich warte darauf, dass die Post mir morgen einen wichtigen Brief bringt. Ich warte auf das Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung. Ich warte darauf, wie es mit Syrien und dem Irak weitergeht. Ich warte auf mein erstes Stell-Dich-Ein. Entschuldigung, auf mein erstes Date. Heißt das ja heute. Aber auf Jesus warten, dessen Kommen ich mich mir nicht vorstellen kann? Hat denn dieses Warten, dieses Beharren bis ans Ende meines Lebens in meinem Leben überhaupt noch einen realen Platz? Wie vollzieht sich das? Doch, dieses Warten hat einen Ort in meinem Leben. Natürlich nicht so, dass ich zum Fenster hinausschaue, ob sich mit dem Zeichen des Menschensohnes etwas tut und am Horizont vielleicht Flämmchen aufflammen. Wer auf das Wiederkommen von Jesus wartet, muss mit ihm in der Gegenwart heute in Verbindung stehen. Oder andersrum gesagt, wenn mir Jesus heute nicht wichtig ist, in meinen täglichen Entscheidungen, im Umgang mit anderen Menschen und so weiter, dann wird mir sein Wiederkommen auch nicht wichtig sein. Frage: Wer hat schon einmal gebetet, Herr Jesus, komm, in seinem persönlichen Gebet? Also ich muss bekennen, ich habe das ehrlich noch nie getan. Heute Morgen nach dem Gottesdienst kam ich ins Gespräch mit Scott und Ruaka Wynn, die früher bei uns im Hauskreis waren. Nicht Ruaka, Rakula. Wie heißt sie? Raluca. Raluca kommt aus Rumänien. Und da fiel mir ein, das habe ich dann auch erwähnt, ich war 1968 das erste Mal in Rumänien mit einem Freund, mit meinem alten Opel für 600 Mark hatte ich den gekauft. 68 war das. Und wir hatten da Kontakt zu Christen und wir haben Literatur geschmuggelt, war nicht ganz ungefährlich, aber es war ein tolles Erlebnis. Also die Gemeinden dort, das war im deutschen Gebiet in Hermannstadt, Sibiu. Die hatten Genehmigung, das war in der Ceausescu-Zeit, also Kommunismus pur. Ein Gottesdienst in der Woche war genehmigt, sonst nichts für Versammlung der Gemeinde. Aber gleich bei den ersten Gebeten, die wir da in der Gemeinde mitbekamen, hörten wir immer wieder mal, komm Herr Jesus. Und da hat mir die Raluca heute Morgen gesagt, das hören wir immer noch in unseren Gemeinden im Norden von Rumänien, wo sie herkommt. In der Bedrängnis war Jesus ihnen näher und lieber, als er uns heute ist. So gut wie jetzt ging es uns noch nie. Deshalb kommen ja die Menschen aus aller Welt zu uns und wollen auch etwas von dem Kuchen unseres Wohlstandes haben. Was können wir uns nicht alles leisten? Shoppen, reisen, Freizeit haben. Nicht alle haben das Geld, doch im Grunde geht es uns doch allen unverschämt gut. Und dass Jesus wiederkommt, scheint uns gar nicht so wichtig zu sein. Vielleicht, wer kennt mal Manfred Siebald oder einige seiner Lieder? Ist er noch bekannt? Bei wenigen, der ist eigentlich von der letzten Generation. Eines seiner Lieder fängt so an. Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Ist das nicht so bei uns? So war das auch bei dem Musikteam. Sie probten am Donnerstag ihre Lieder für den Sonntagmorgengottesdienst und hatten Freude, zusammen Gott zu loben. Am Schluss sagte die Leiterin, das war mal wieder so ein Abend, wo du hoffst, dass Jesus gerade jetzt nicht wiederkommt. Wir hatten so eine schöne Zeit. Wir wollen doch all das Schöne, was Gott für uns geschaffen hat, genießen und sollen das auch. Aber das ist das Schlimme. Wir sind so erfüllt und beschäftigt von dem Schönen dieses Lebens auf dieser schönen Welt. Und dann tendieren wir dazu, Gott, den Geber all dieser Gaben, ins Abseits zu schieben. Dann kommt plötzlich die Frage, und man möchte sagen, zur unpassenden Zeit. Was sind die Zeichen deines Kommens und das Ende der Welt? So fragt die Jünger damals Jesus. Der Gedanke, dass diese Welt einmal zu Ende gehen wird, ist uns sehr fremd und unfassbar. Aber wenn das bei Gott beschlossen ist, wird das auch kein Denkmalschutz und kein Weltkulturerbe verhindern können. Auch wenn viele sagen, das sind doch alles Hirngespinste, Fantasiegebilde, Wunschdenken. Himmel und Erde werden vergehen, das steht hier. Wir fragen uns wirklich? Fast möchte man sagen, Gott, wenn du das machst, dann schießt du ja ein Eigentor. All das Wunderbare in dieser Welt, willst du kaputt machen? Aber vielleicht will er das selber gar nicht machen. sondern wird das Menschenhänden überlassen? Was da in Vers 29, ich lese das nochmal, geschrieben steht: Bald aber nach der Trübsal jener Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen, sehen des Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und was da geschieht, diese schlimmen Sachen mit Sonne und Mond und so weiter, mit den Elementen. Bei dem Zerstörungspotenzial an Kriegsmaschinerie, was heute schon weltweit gebunkert ist, ist so ein Gedanke gar nicht von der Hand zu weisen, dass das Ende der Welt durch Menschenhand geschehen kann. Aber für die Zeit davor sind noch schreckliche Dinge angesagt. Manche sind nicht so einfach zu verstehen, zum Beispiel am Anfang des Kapitels. Vom Tempel ist da die Rede, von heiligen Städten oder von einem Geschlecht, das nicht vergehen wird. Das ist wahrscheinlich auf die Zeit der Zerstörung Jerusalems, die unmittelbar bevorstand, zu verstehen. Das ist vieles wie im Zeitraffer im Matthäus-Evangelium dargestellt. Aber Jesus weist auf andere Zeichen hin, die auf sein Wiederkommen hindeuten. So schreibt Matthäus in Vers 9, dass Christen gehasst und getötet werden. Nicht etwa, weil sie Polizisten mit Steinen bewerfen oder fremde Sachen anzünden, sondern einfach, weil sie als Christen erkannt werden. Und vor Gericht werden dann kriminelle Vergehen als Anschuldigungen erfunden. Warum? Christenverfolgungen gab es zwar zu allen Zeiten, schon die ersten Gemeinden in Jerusalem wurden verfolgt. Aber noch nie haben so viele Christen mit ihrem Leben bezahlt wie heute. In dieser Hinsicht leben wir hier in Deutschland wie auf einer Insel der Seligen. Hier wurde noch nie jemand in unseren Tagen an die Wand gestellt, der sich als Christ bekannt hat. Das war nicht immer so. Und muss auch nicht immer so bleiben. Oder denken wir etwa, dass die weltweite Christenverfolgungswelle ausgerechnet um das liebe Old Germany einen Bogen machen wird? Über die Insel der Seligen? Ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich auch in dieser ehemaligen DDR heute in einem freien demokratischen Land leben darf, wo ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber das könnte auch eine Atempause sein, die Gott uns zum Luftholen gönnt, zum neuen Besinnen. Denn dass es immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der heutigen Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wollen wir die Atempause nutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, wo Christsein riskant ist? An dieser Stelle möchte ich ein etwas dazwischen schieben, was vielleicht auch interessant ist. Es wird oft zum Vorwurf der Christen gemacht, dass die Christen ja das genauso tun wie alle anderen Nationen, dass sie die was anders glauben oder andere Ansicht sind, dass sie die auch abschlachten. Damit ist auf die Kreuzzüge Bezug genommen. Was haben wir dafür eine Antwort? Wir müssen bekennen, dass die Kreuzzüge vor etwa 1000 Jahren zu den dunkelsten Kapiteln der Kirchengeschichte gehören. Es ist leider wahr, dass Hunderttausende mit dem Kreuzeszeichen auf ihren Schildern mindestens so viele Moslems umgebracht haben. Aber das war ein purer Etikettenschwindel, so nenne ich das mal. Niemand kann sich mit diesen Aktionen auf Christus berufen. Damals nicht und heute nicht. Jesus hatte eindeutig gesagt und das auch gelebt. Erstens, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Im Johannesevangelium steht das. Und zweitens, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und genauso ist diese Geschichte der Kreuzzüge ausgegangen. Das nur zu diesem Geschehen, das uns immer wieder vorgeworfen wird. Christen werden auch verfolgt, weil sie eben nicht so zurückschlagen, sondern bereit sind, einzustecken und zu leiden. In Rom gab es den Ausruf Hannibal ante portas. Hannibal steht vor den Toren. So hallte der Schreckensruf durch das alte Rom. Und der Fanfarenruf der Christen lautet Christus ante portas. Christus steht vor den Toren. Aber für uns ist das kein Schreckensruf wie bei den Römern, sondern das ist für uns ein Wort der Kraft, des Trostes und der Freude. Auch wenn wir wissen, dass vorher noch schreckliche Dinge auf uns zukommen werden und der kommende Herr zugleich der Richter sein wird. Hat jemand von uns Angst vor dem Gericht? Gehen Sie gerne aufs Gericht? Dafür gibt es für Christen keinen Grund. Johannes sagt im Kapitel 5 seines Evangeliums und lässt da Jesus sprechen, wer mein Wort hört und glaubt und lebt danach, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir sind schon im ewigen Leben. Jesus hat mir sein Leben mit seinem Leben bezahlt und damit für uns den Freispruch erwirkt. Deshalb ist mir das Pauluswort im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1, so wichtig und lieb geworden. Da steht, da wir nun durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Nicht wir werden haben, sondern wir haben, jetzt schon. Mit Frieden mit Gott. Ich habe hier die Volksbibel und diesen Vers will ich mal im Wortlaut vorlesen, im Römerbrief. Da steht so, wenn wir keine Schulden mehr bei Gott haben, weil wir unser Vertrauen auf ihn setzen, ist der Weg jetzt ja frei. Wem haben wir das zu verdanken? Jesus. Durch ihn haben wir den PIN-Code für das Türschloss zum Himmel. Auf diesen abgefahrenen Augenblick können wir uns jetzt schon tierisch freuen. Warum werden uns nun diese Dinge über das Wiederkommen von Jesus mitgeteilt? Wiederholt hat er gesagt, seid wachsam, seid vorbereitet. Im Neuen Testament wird dieses Ereignis verglichen mit einem Hochzeitsfest. Mit dem Unterschied, dass der Termin vom Hochzeitsfest immer bekannt ist, während der Termin seines Kommens nicht bekannt ist. Obwohl sich da auch manche Christen verrannt haben, und einen Flop produziert, zum Beispiel der bekannte württembergische Theologe Albrecht Bengel, der lebte im 1687, ist er geboren, und hat berechnet, dass Jesus am 18. Juni 1836 wiederkommen würde. Ist aber nicht. Das war natürlich peinlich. Und da sehen wir, dass auch Theologen manchmal wichtige Dinge in der Bibel übersehen oder auch ja, einfach nicht zur Kenntnis nehmen und es besser wissen wollen. Also der Termin ist uns nicht bekannt. Aber Hochzeit und Wiederkommen. Jesus wird als Bräutigam dargestellt und empfängt die Braut. Die Braut, das ist seine Gemeinde. Wenn wir an Hochzeit denken, was für ein Aufwand wird da getrieben? Für die Vorbereitung. Ist die Wendler da? Ich habe sie vorher gesehen. Wo ist sie? Die ist nicht da. Ich erinnere mich trotzdem, im Januar war ihre Hochzeit. Ist der Jan? Wo ist der Jan? Da ist er, ja. Also, ich erinnere mich, Januar Hochzeit, ich glaube im Sommer hatten die uns ihre Termine schon bekannt gegeben. Und dann irgendwann im Oktober war eine Deadline für bestimmte Leute, die schon etwas zum Programm liefern wollten. Also eine Menge Vorbereitung. Ja, und dann, also für 1 Uhr ist die Hochzeitsfeier angesagt. Der Bräutigam, der ist schon längst da und wartet auf seine Braut, aber die ist noch nicht da. 10 Minuten vor 1, jetzt wird's knapp, er tritt von einem Fuß auf den anderen und wann kommt sie denn? Und dann 5 vor 1, tatsächlich, da erscheint sie. Sie kommt, sie hat alles mit, die Blumen sind da, die Papiere sind da und der Kuchen ist auch mit dabei. Aber wie kommt sie daher? Im Pyjama, Lockenwickler noch im Haar, Zahnpasta im Gesicht. Da denkt jeder, boah, das gibt's ja nicht. Das ist doch peinlich. Das geht doch nicht. Seid vorbereitet. Was bedeutet das praktisch? Dass wir täglich ein vor Gott geführtes und geordnetes Leben führen. Zum Beispiel, wenn wir verärgert über jemand sind oder jemand Unrecht getan haben, dass wir vor Gott und wenn nötig auch mit der betreffenden Person klären. Peter Hane, der Fernsehjournalist, ein gläubiger Mann, der wurde mal gefragt, wie können Sie in der Hektik des Fernsehens als Christ leben? Peter Hane hat geantwortet, morgens bitte ich Jesus um seine Leitung und tagsüber versuche ich, mit ihm in ständiger Ruf weiterzubleiben. Ich glaube, das ist ein guter Tipp. Dass wir so leben und nicht erschrecken müssen, wenn er dann wirklich kommt. Oh weh. Jetzt kommt er und ich sollte doch noch dieses oder jenes erledigen, dass uns das nicht peinlich wird. Was wir zu erwarten haben, wie wird es in der neuen geschaffenen Welt sein? Bei diesem Thema, gerade wenn der Tod einen lieben Menschen wegrafft, tauchen solche Fragen oft auf. Werde ich meinen Ehepartner, meine Mutter, meine Kinder wiedersehen? Da hat wohl jeder von uns seine eigenen Vorstellungen und Hoffnungen über die Ewigkeit. Aber dazu kann weder ich noch ein Theologe eine verbindliche Zusage geben, weil uns die Bibel dazu nichts sagt. Ich möchte auch niemand die Hoffnung auf ein Wiedersehen nehmen, aber ich kann sie mit keiner Bibelstelle belegen. Bezüglich Ehepartner hat sich Jesus ganz klar geäußert im Matthäusevangelium 22. In der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen. Als wir heiraten, wurde gebetet, dass einer den anderen in den Himmel bringe. Das ist eines der wichtigsten Ziele von christlichen Ehen. Für viele Christen scheint die Ewigkeitshoffnung darin zu bestehen, ihren Ehepartner, ihre Mutter oder auch ihre Katze wiederzusehen. Von der neutestamentlichen Hoffnung ist das aber weit entfernt. Es geht doch nicht darum, dass wir uns wiedersehen. Dagegen ist nichts einzuwenden und ist ja auch durchaus wünschenswert oder mag auch möglich sein, sondern dass nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern Jesus wird das Zentrum sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt Johannes in seinem ersten Brief. Und keine Bange, er wird uns nicht übersehen. Ich will euch wiedersehen, hat er zu den Jüngern gesagt. Bevor ich jetzt Schluss mache, möchte ich noch einige kurze Bemerkungen machen. Erstens, aber wird es in der Ewigkeit nicht langweilig werden? Tag aus, Tag ein, Halleluja und Gloria singen? Ganze Ewigkeit lang? Ich habe da keine Bange, dass es langweilig wird. Und in der Offenbarung des Johannes steht, sie werden mit ihm regieren. Also ich bin sicher, dass Gott da Aufgaben für uns bereit hat, die nicht langweilig sind. Zweitens, manche Menschen sagen, naja, man weiß nicht, wann er kommt. Ist ja auch noch Zeit, das kann man ja auf später verschieben. Und da hat mal jemand gesagt, die lange Bank, wir kennen ja im Deutschen den Ausdruck, was auf die lange Bank schieben, nicht? Was ich nicht gern mache, das schiebe ich auf die lange Bank. Hat jemand gesagt, die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Was man auf die lange Bank schiebt, wird manchmal überhaupt nicht erledigt. Und so ist es auch mit der Entscheidung, bereit sein, Jesus willkommen zu heißen im Leben. Jetzt schon. Und es ist ja auch unwahrscheinlich, dass man in einem letzten Moment vor dem Tod einen anderen Lebensstil anfängt, als den man das ganze Leben durchgelebt hat. Ich erinnere mich an Pfarrer Schnebel, der früher Leiter der Berliner Stadtmission war in der Hitlerzeit. Und er hatte mit seiner Frau beschlossen, wenn sie in Rente gehen, gehen sie in ein Seniorenheim, um dort noch Dienst zu tun und den Menschen zu helfen, Jesus zu erfahren und ihn anzunehmen in ihrem Leben. Und nach ein paar Jahren, und das war ein ganz treuer Diener Jesu, nach ein paar Jahren haben sie resigniert. Sie haben aufgegeben und haben gesagt, bei den alten Menschen ist es schlechterdings gar nicht möglich, dass sie ihr Leben ändern, was sie so das ganze Leben gelebt haben. Und ich sagte, das ist doch unrealistisch, wieso für die letzte Minute eine wesentliche Lebensentscheidung aufzuschieben. Und dann sagen noch manche Menschen, naja, wenn Jesus wiederkommt, eigentlich müssen wir da alle in den Himmel kommen. In den 60er Jahren gab es einen Karnevalsschlager, der hieß, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist ein Irrtum. Ich hatte ja schon gesagt, auch der Text sagt es uns, Jesus kommt als König und als Richter. Und es wird eine Trennung geben. Und im Glaubensbekenntnis sagen wir das ja auch. Von dort wird er kommen, wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist ein Wunsch, dass alle in den Himmel kommen. Und dann noch als letzte Bemerkung, dass es manchmal Christen vorgeworfen wird, die Christen, die kümmern sich ja wenig darum, wie es in der Welt zugeht und was in der Welt zu tun ist. Die leben ja nur noch für Jesus. Und ich muss sagen, für ernsthafte Christen ist das nicht wahr. Das stimmt absolut nicht. Es ist eine Unterstellung. Wir bleiben in der Verantwortung für unser eigenes Leben, für unsere Mitmenschen und für die Schöpfung. Und dazu möchte ich schließen mit einer Anekdote. Den Wahrheitswert kann ich nicht beurteilen, aber das hieß so. Im 19. Jahrhundert tagte irgendwo im Mittelwesten Amerikas das Parlament. Und plötzlich trat eine Sonnenfinsternis ein. Da drohte eine Panik auszubrechen. Und daraufhin sagte einer der Abgeordneten, meine Herren, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr kommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden. Oder er kommt nicht, dann gibt es keinen Grund, unsere Arbeit zu unterbrechen. Ich möchte beten. Lieber Herr, in unserem Land kann sich niemand damit herausreden, dich nicht kennen zu können. Du hast dich bekannt gemacht und tust das immer noch. Du wirst nicht müde, Menschen einzuladen, dich kennenzulernen, deine Güte, deine Liebe, deine Fürsorge. Danke, dass du dich uns bekannt gemacht hast. Danke, dass wir dir gern folgen, weil wir dir vertrauen, auch für unsere Zukunft und für unser weiteres Leben und über das Leben in dieser Welt hinaus. Amen.